Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist für mich als Host immer toll, wenn ich die Influencer meines Lebens vor das Mikro bekomme. Die Menschen, die mich geprägt und im Laufe der Zeit ermutigt oder inspiriert haben. Und heute ist einer dieser Menschen im Podcast, die wunderbare Tijen Onaran.
Und da habe ich mir geschworen, dass wenn ich irgendwann mal in der Position bin, anderen Menschen Scheinwerferlicht zu geben, anderen Frauen dabei zu helfen, dass sie so sein können, wie sie sein wollen, dann werde ich das machen. Und das muss nicht jeder machen, das ist mir klar. Aber jeder kann es machen.
Tijen ist Gründerin der Global Digital Women, einem Startup, das sich auch als internationales Netzwerk versteht von digitalen Pionierinnen und das es sich zum Ziel gemacht hat, vor allem inspirierende Frauen zu vernetzen, zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen und sie zu befähigen und zu empowern. Bei mir hat Tijen und haben die GDW das im Laufe meiner 20er auf jeden Fall geschafft. Ich werde diese Woche 30 und muss sagen, wenn ich mich so auf eine Person festlegen müsste, die mich beruflich von außen sehr geprägt hat, jetzt außer meine Mentoren und die Leute, die ich persönlich kenne, meine Familie, meine Freunde, dann ist Tijen auf jeden Fall auf einer der Top-Plätze, wenn nicht sogar die Person, die das geschafft hat. Wenn man Tijen einmal kennt, dann sieht man sie plötzlich überall und fragt sich meist nur, wer ist diese Frau, wie macht sie das alles? Sie veröffentlicht gerade ihr zweites Buch, davon wird sie uns gleich noch erzählen, mit einem Schwerpunkt auf Personal Branding. Sie ist aber auch Moderatorin, Netzwerkerin und Beraterin, sowohl für große Konzerne als auch mittelständische Unternehmen in Deutschland, aber auch international. Und mit ihrem Netzwerk eben auch Initiatorin von ganz, ganz vielen After-Work-Events, von mittlerweile auch vielen Digital-Panels in der Corona-Zeit, von dem Digital Female Leader Award, auch ein ganz, ganz großartiges Projekt. Aber das kann sie euch gleich einfach alles selber sagen. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr werdet gleich merken, wie wunderbar, wie klug, wie inspirierend sie ist. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Influence-Podcast mit Tijen Onaran. Hi Tijen, willkommen im Podcast. Ganz toll, dass es geklappt hat.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wie fühlst du dich? Das ist erstmal so die erste Frage. Wie geht's dir? Du bist gerade auf einer großen Tour, sprichst sehr, sehr viel über das Thema Personal Branding, hast gerade dein zweites Buch rausgebracht, eben zu diesem Thema. Wo stehst du jetzt gerade, würdest du sagen, auf einer Skala, wann ist dieser Buch-Release-Prozess abgeschlossen? Bist du gerade noch am Anfang oder mittendrin?
Also ich würde sagen, ich bin tatsächlich so Anfang mittendrin, weil natürlich das Buch erst vor jetzt knapp einer Woche rausgekommen ist, etwas mehr als einer Woche. Und ich natürlich mitten in der Publikation des Buches bin, auch in ganz vielen Interviews, Gesprächen. Und für mich ist ehrlich gesagt auch das Buch eher so ein Beginn von einer großen Personal Branding Reise und ich hoffe, dass es eine Bewegung wird in Deutschland, dass Menschen verstehen, dass es nicht um Selbstinszenierung, sondern um Positionierung geht. Insofern ist es erst ein Beginn.
Ja, da sprichst du schon ein sehr spannendes Feld an, was das Themenumfeld von Personal Branding streift. Und ich würde einmal so ein bisschen zu Beginn bei dir anfangen als Person tatsächlich. Mit dir ist ja, also es ist deine Reise sozusagen, aber du nimmst viele andere Leute mit. Für mich ist es eine sehr große Ehre, erstmal dich im Podcast zu haben, weil ich einer dieser Secret Admirer bin, dieser Follower, die du nicht kennst, aber ich kenne dich. Ich habe mal versucht, so ein bisschen rauszufinden, wann ich dich das erste Mal tatsächlich wahrgenommen habe und in welchem Kontext. Es waren nämlich tatsächlich nicht die Global Digital Women, sondern es war, glaube ich, tatsächlich bestimmt schon vor 6 oder 8 Jahren im Kontext von Social Media. Ich glaube, da hattest du einen Gastbeitrag geschrieben, entweder bei Lead Digital oder T3N, ich weiß schon gar nicht mehr wo.
Ja.
Und sozusagen in diesem, ich sag mal, mehr einem Feld, der mehr in der Kommunikation und im Social Media Management lag, wo ich damals auch beruflich meine Anfänge genommen habe. Und ich weiß noch, dass es irgendwie mir einfach aufgefallen ist, es war auch direkt mit deinem Foto tatsächlich übertitelt, dass da ja du als Person warst, mit der ich mich identifizieren konnte. Also es ist irgendwie total im Gedächtnis geblieben. Also da habe ich sozusagen dich in einem anderen Kontext wahrgenommen. Und deshalb wäre es jetzt zu Beginn vielleicht mal ganz cool, dass du uns auch einmal kurz mitnimmst. Das war ja dann eben ein sehr konkretes berufliches Umfeld. Und jetzt bist du in einem etwas anderen Themenumfeld unterwegs. Female Empowerment, Global Digital Women. Vielleicht kannst du so auch den Hörer, der dich noch nicht so gut kennt und über die Jahre begleitet hat, einmal so ein bisschen mitnehmen, wie dein Weg verlaufen ist.
Ja, sehr gerne. Erstmal, ich freue mich total, dass ich irgendwann dich inspirieren konnte, weil ehrlich gesagt, das ist das Schönste, wenn ich das als Feedback bekomme. Ich glaube, das kann jeder da draußen nachvollziehen, wenn man das, was man macht, was man besonders mit Passion und Herzblut macht, dass es andere Menschen motiviert und inspiriert, auch ihren Weg zu gehen. Und das war auch mitunter meine intrinsische Motivation, dieses Buch zu veröffentlichen, weil ich eben festgestellt habe, ich habe es vorhin ganz kurz angeteasert, dass Personal Branding natürlich in Deutschland noch relativ negativ besetzt ist, auch aus gutem Grund, ehrlicherweise, weil wir kennen alle diese Negativbeispiele von Menschen, die sich total überinszenieren und gar nicht verstehen, dass ich als Person eher Mittel zum Zweck bin und sozusagen nicht das Hauptziel, sondern es gibt ein übergeordnetes Ziel, ein übergeordnetes Thema, für das ich mich dann einsetzen sollte. Und genauso war es bei mir auch. Also ich habe ja ganz früh in der Politik gestartet und da war mein Ziel immer mitzugestalten. Also nicht diejenige zu sein, die vom Spielfeldrand mitschaut und sich darüber aufregt, dass die Fußballmannschaft, dass das Team nicht so gut performt, sondern ich wollte jemand sein, die sagt, okay, was könnte mein Beitrag sein? Und dann habe ich mich engagiert bei den Jungen Liberalen damals, war bei der FDP. Ich bin da jetzt nicht mehr, ich bin ausgetreten, ich habe Schluss gemacht.
Okay.
Aber das waren meine Anfänge und dort habe ich natürlich sehr, sehr schnell auch lernen müssen, für welche Themen ich wahrgenommen werden will. Weil klar, wenn du in einem politischen Kontext unterwegs bist, ist immer die Frage, wofür stehst du, wofür setzt du dich konkret ein, du diskutierst auf Kongressen, bist in Arbeitskreisen aktiv. Und da begann so meine, wenn du so willst, Personal Branding Reise, die ich ehrlicherweise am Anfang nicht selber in der Hand hatte. Und das beschreibe ich auch so am Buch am Anfang, dass es eben Menschen gab, die mit mir Themen identifiziert haben, die ich so gar nicht gesehen habe. Ja, also das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich meine, ich war 20 Jahre alt, abgesehen davon, dass ich finde, dass das kein Frauenthema ist, sondern Familienthema. Aber auch so das Thema Migrationshintergrund wurde zu einem Thema gemacht, obwohl es für mich eben überhaupt keine Relevanz hat. Und da habe ich dann so gedacht, nee, ist irgendwie uncool, wenn andere Leute deine Geschichte erzählen. Ist doch eigentlich viel cooler, wenn du die selber erzählst und wenn du dich selber positionierst. Und so begann es dann, dass ich dann nach der Politik, als ich dann eben da aufgehört habe und dann in der Wirtschaft gearbeitet habe oder auch vielmehr in Verbänden, dann viel in Kommunikationspositionen war und immer verschiedene Veranstaltungen organisiert und konzipiert habe und zunehmend natürlich auch mit Themen wahrgenommen worden bin, so aus dem professionellen und beruflichen Kontext. Ich war dann zum Beispiel bei der letzten Station bei meinem Arbeitgeber Leiterin Kommunikation von einem Online-Handelsverband, also der sich einsetzt für die Interessen von Online-Händlern und Händlerinnen. Und da bin ich sozusagen über das Thema Digitalisierung reingestolpert und wurde natürlich sehr stark darüber identifiziert und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich wirklich mal selber überlegen, was sind eigentlich Themen, die mich interessieren, für die ich wahrgenommen werden will, für die ich stehe, die auch glaubwürdig zu mir passen. Und dadurch, dass ich schon immer sehr frauenaffin war, was Vorbilder und Mentorinnen betrifft und das große Glück von tollen Chefinnen hatte, habe ich dann eben vor 6 Jahren gesagt, ich gründe einen Frauenstammtisch, wo heute eben mein Unternehmen Global Digital Women resultiert ist draus. Aber ich mache es auch wirklich zu meinem Thema. Also ich mache das Diversity- und Inclusion-Thema auch zu meinem Thema.
Mhm. Ja, und dann eben dieser Schritt, dann tatsächlich auch dein eigenes Unternehmen zu gründen, aus dieser, ich sag mal, vielleicht eher lose organisierten Stammtischstruktur heraus. Wie hast du diese Entscheidung getroffen und was war dann im Endeffekt auch so die Idee des Geschäftsmodells dahinter, dass da eben noch so ein Startup sozusagen hinter der Community der GDW steht?
Ja, das ist eine super Frage, weil diese Frage hat mich wirklich sehr viele schlaflose Nächte gekostet, weil ich natürlich, wie ich es gerade skizziert habe, diesen Stammtisch wirklich aus einem Hobby rausgestartet habe. Also man muss sich das so vorstellen, dass ich irgendwann eine E-Mail geschrieben habe an Frauen, die ich toll fand in meinem Umfeld und gesagt habe, wir treffen uns dann und dann in dem und dem Restaurant. Und die kamen dann auch, das waren so 12 Frauen und dann sagten sie, hey, das war total spannend. Also es gab keine Agenda oder so, sondern ich sagte einfach nur, es ist wichtig, dass ihr euch kennenlernt und dass ihr euch eben gegenseitig auch pusht. Und dann erwuchs daraus wirklich eine Community und irgendwann so nach 1,5, 2 Jahren tatsächlich merkte ich, dass das Ganze ziemlich viel Raum einnahm. Also ihr müsst euch vorstellen, für diejenigen, die jetzt da draußen zuhören, es war so, dass das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja, dieses ganze Ausfüllen der Excel-Listen, dann immer wieder zu gucken, wer passt auch in diesen Kreis. Am Anfang habe ich wirklich sehr stark darauf geachtet, wer sind die Frauen, die zu diesen Stammtischen kommen. Und dann sagte auch irgendwann meine bessere Hälfte, mein Mann zu mir, sag mal, du musst dich jetzt mal entscheiden. Also du hast einen festen Job, du kannst nicht nebenbei so ein Ehrenamt, das du ja machst, so sehr ausfüllen, dass du gar keine Zeit mehr für nichts hast. Und dann stellte ich fest, dass ganz viele Unternehmen auf mich zugekommen waren zwischenzeitlich, die sagten, ist total spannend, was du da machst. Du bringst ja eine sehr interessante Zielgruppe zusammen, zu der wir überhaupt keinen Zugang haben, weil wir suchen als Unternehmen genau die weiblichen Talente, die Digitalisierung auch gestalten. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und dachte, okay, vielleicht ließe sich daraus eben auch eine Art Beratung machen und habe dann eben GDW gegründet. Und heute machen wir das. Also heute beraten wir unter anderem eben auch Unternehmen in ihren Diversity-Inclusion-Fragen. Und da hilft natürlich dieses Herzstück, diese Community, weil sie für mich so der Maßstab dessen ist und das Instrument, um immer wieder auszuprobieren, was sind deren Nöte, was sind deren Wünsche und wie können sie am besten auch Karriere in diesen Unternehmen machen. Und diese Insights kann ich natürlich sehr, sehr gut in die Beratung einfließen lassen. Und so entstand dann eben GDW.
Ja. Sehr, sehr schön. Was würdest du sagen, ist so für jemanden eben, der sie nicht kennt, so der Kern der GDW, so die DNA, das, was dort alle verbindet als Community?
Ich würde sagen, zum einen, dass man über GDW Menschen trifft, die man so nie im Leben getroffen hätte, dadurch, dass es so eine diverse Community ist. Also wenn du auf ein paar Veranstaltungen warst, weißt du das selber. Ja. Es trifft die Gründerin von einem Startup auf Vorstandsmitglied von einem großen Konzern. Es trifft jemanden aus der Logistikbranche auf jemanden aus der Kommunikationsbranche. Also wir machen ja keinen Halt vor irgendwie Branchen oder sagen, es gibt ein Ausschlusskriterium. Und auch von der Altersstruktur ist es auch sehr divers. Also von, ich sag mal, Mitte 20 über hin zu 55. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Mentoring, das wir gar nicht so attestieren müssen als solches, sondern es funktioniert eben so. Und das heißt, der erste Punkt ist, du triffst auf Menschen, auf die du so nie getroffen hättest, zu denen du auch vielleicht so nie einen Zugang bekommen hättest. Und der zweite Punkt ist natürlich, das ist eine Lern-Community. Also du lernst auf den Veranstaltungen nicht nur andere Menschen kennen, sondern du lernst auch ganz viel Wissen. Du kriegst so viele spannende Einblicke, als wir noch ganz viele analoge Veranstaltungen auch gerade vor Corona gemacht haben, war es so, dass wir immer in den Unternehmen zu Gast waren, sehr, sehr bewusst, weil wir den Blick hinter die Kulissen der Arbeit der jeweiligen Rednerin bekommen haben. Die hat dann erzählt, wie bin ich eigentlich da gelandet, wo ich bin? Was hat mir geholfen, was hat mir nicht geholfen? Oder auch konkret Digitalisierungsprojekte sozusagen greifbar gemacht. Und das ist etwas, auch diese Einblicke würde ich ja so im Leben nie über meinen eigentlichen Job bekommen. Und das hilft dir wiederum, diesen Blick über die eigene Komfortzone und über den eigenen Horizont hinaus, auch diese Learnings in die eigene Arbeit natürlich einfließen zu lassen. Und diese zwei Dinge, würde ich sagen, das macht GDW so besonders. Und der letzte Punkt ist mit Sicherheit, dass wir eine Community sind, die nicht politisierend unterwegs ist. Also wir sind jetzt keine, ich sag mal, politischen Feministinnen, die auch im Netz, auf den sozialen Kanälen, politischen Feminismus vorantreiben und, sage ich mal, die Mann-Frau-Diskussion aufmachen und uns auch sehr stark auf die Quotendiskussion fokussieren. Also nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan der Quote, bin ich geworden, muss ich zugeben. Aber ich glaube halt nicht, dass sie das einzige Instrument ist und dass es auch nicht hilft, sich darauf zu versteifen, sondern ich bin ein Typ, ich gucke immer, was können wir als Einzelpersonen tatsächlich auf die Beine stellen, neben dem, dass ich natürlich Unternehmen darin berate. Ja. So, und das ist natürlich etwas, was auch diese positive Tonalität von Feminismus, also der moderne Feminismus ist für mich nicht unbedingt dadurch da, dass er laut ist, sondern dass er fokussiert ist und dass er die richtigen Menschen zusammenbringt und vor allem Frauen eine Bühne und Sichtbarkeit gibt. Und das ist etwas, was uns als GDW auch sehr ausmacht.
Mhm. Ja, finde ich auch, glaube ich, sehr wichtig, dass ihr euch da nochmal so positioniert und vielleicht auch abgrenzt oder sagt so, wir stehen dafür, gerade im Kontext des Feminismus. Und ich glaube, ihr geht da auch einen sehr guten Weg. Also alles, was du gerade beschrieben hast, kann ich jetzt als ich sag mal, ja, Mitglied oder Gast auf diesen Events total unterschreiben, weil das für mich tatsächlich damals genau der Grund war, warum ich dorthin gegangen bin, dass es eben so wirkte, als wäre jeder eingeladen, als gäbe es da quasi jetzt nicht dieses Hinterzimmergefühl, so, okay, du musst irgendwas Gewisses erreicht haben oder eine gewisse Position oder irgendein Projekt oder so, ein eigenes Startup, was auch immer, um dabei zu sein, sondern man hatte das Gefühl, hey, wenn du Lust hast, diese Themen zu diskutieren, dann komm einfach vorbei. Und für mich, ich sage das immer gerne, ich bin auf jeden Fall eher ein introvertierter Mensch und Netzwerken ist jetzt nichts, was so total in meiner DNA steckt, so einfach hingehen und erzählen, hi, hier bin ich. Aber da habe ich halt irgendwie so gedacht, ja gut, was soll passieren? Wirkt irgendwie total nett und offen zugänglich. Ich habe eine Freundin mitgenommen und ich glaube, vor 2-3 Jahren oder so war das, waren wir dann bei Bayer tatsächlich damals das allererste Mal. Und das war total schön. Also ne, das war genau das Feeling. Klar, beim ersten Mal hat man dann noch nicht so mit jedem Fremden geredet, aber je mehr Events dazu kamen, desto ja, flüssiger lief das alles.
Das freut mich total zu hören. Also mir ist es ein großes Herzensanliegen, dass diese Community diese offene Willkommenskultur lebt. Weil mir ist es selber schon passiert, dass ich auf Netzwerksveranstaltungen war und dachte, ich gehöre hier irgendwie nicht dazu oder nicht genau hin. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt von Diversity und dann eben auch Inclusion. Da geht es immer um dieses Belonging. Also es geht immer darum, dass ich dazugehören kann und vor allem so, wie ich sein will und so, wie ich sein kann und bin, weil wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich verstellen, dann hat das, finde ich, einen Netzwerkcharakter, der nicht gut und gesund ist, ja, sondern es geht ja gerade in so einem großen Netzwerk darum, dass ich immer das Gefühl haben kann, egal ob ich introvertiert oder extrovertiert bin, ich kann mir das selber aussuchen, was ich hier auch aus dem Netzwerk herausziehe. Insofern freut mich das immer sehr, wenn ich solche Geschichten höre, weil ich dann immer denke, ja, dafür mache ich das tatsächlich.
Ja. Genau, weil wir jetzt auch gerade schon diesen Begriff Community sehr oft erwähnt haben. Es ist ein Thema, das uns auch hier im Podcast häufig beschäftigt, weil natürlich auch viele Leute im Marketing, viele Influencer natürlich sehr viel darüber nachdenken, wie kann man so eine Community gerade im digitalen Raum tatsächlich, am Leben erhalten, bereichern, auch wirklich so einen Zusammenhalt schaffen, dass es eben keine Gruppe von losen Usern ist, die da irgendwo zusammenhängen, sondern tatsächlich eine Gemeinschaft, ne, wo Leute füreinander, miteinander sprechen, sich verbinden, sich auch zugehörig fühlen, eben wie du es gerade beschrieben hast. Wie schafft ihr das? Und das ist vielleicht so eine schöne Brücke zu dieser Corona-Phase, die natürlich alle analogen Events, die euch ja auch sehr wichtig waren, einfach mal kurz unmöglich gemacht hat. Wie schafft ihr das sozusagen, das im digitalen Raum auch zu beleben?
Also ich glaube erstmal zu der Community-Frage. Community-Arbeit ist mitunter die härteste Arbeit, die es, finde ich, in der Kommunikation oder auch im Marketing gibt, weil es ist so unwägbar und es ist häufig so, dass du vieles nicht in der Hand hast. Du kannst dich noch so sehr anstrengen und gute Inhalte haben, wenn die keiner sieht oder keiner darauf reagiert, dann helfen dir die Inhalte nicht. Was mir halt wirklich geholfen hat, ist das, was ich vorhin ganz kurz angedeutet hatte. Ich habe ja am Anfang sehr großen Wert darauf gelegt, wer ist Teil des Netzwerks? Also man muss sich vorstellen, ich habe mich am Anfang mit jeder Person vorab getroffen und wirklich die Person kennengelernt und geguckt, passt die in diese Runde? Wir waren natürlich noch viel kleiner und da ist es umso wichtiger auch zu gucken, passen die Leute irgendwo zusammen? Und ich glaube, dadurch, dass ich am Anfang eben so eine große Aufmerksamkeit darauf gesetzt habe, hat sich das natürlich fortgetragen in dem Moment, wo wir gewachsen sind. Und heute ist es natürlich nicht mehr machbar, klar. Wir sind über 30.000 Frauen. Das funktioniert in der Form nicht. Das ist auch nicht mein Ansinn. Aber was man natürlich machen kann, ist dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit auf diesen höheren Zweck. Nämlich unser Motto lautet ja auch Making the World More Digital and Diverse. Und das ist, glaube ich, etwas, wo hinter sich viele versammeln können und sagen können, okay, was heißt das für mich konkret, für meine Arbeit, dass Diversity und Digitalisierung nämlich zusammen können. Ich kann einen Beitrag, einen aktiven dazu leisten, indem ich Teil eures Netzwerks bin, indem ich auf Menschen treffe, auf die ich so nicht getroffen habe, indem ich Einblicke bekomme, die ich so nicht bekommen hätte. Also es muss dieses Motto darf nicht nur irgendein Marketing-Motto sein, sondern es muss natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Und meines Erachtens funktioniert das am besten, wenn man die Menschen in den Vordergrund stellt. Deswegen haben wir auch so viele Formate, die jetzt mal unabhängig von mir als Gründerin andere Frauen auf die Bühne heben, ne? Ob das jetzt Woman of the Week ist, wo wir eben auf Social Media diese Frauen zeigen mit ihren persönlichen Karrierewegen. Wir haben das Pendant natürlich auch dazu Man of the Month, weil wir sagen, zu Diversity gehören eben beide Seiten. Aber es ist durchaus auch so, dass wenn wir eben jetzt Online-Veranstaltungen konzipieren, auch im Übrigen für andere Unternehmen, weil die uns anfragen, dann können wir natürlich aus einer Datenbank zehren, die ganz spannend ist. Das heißt, wir schlagen auch die Frauen aus unserer Community aktiv für solche Speaker, Speakerinnen-Jobs an der Stelle vor. Und das ist auch etwas, was eine große Begehrlichkeit weckt, weil man dann denkt, ja, ich bin nicht nur Teil der Community, sondern ich kann auch meinen aktiven Beitrag dazu leisten und werde tatsächlich auch gesehen und übertragen auf die digitale Welt. Bedeutet das, wenn ich halt bisher eine recht analoge Community hatte, muss ich mir einfach überlegen, ich würde mir immer Gedanken machen, welcher Kanal ist für mich der entscheidende. Also ich glaube nicht, dass man auf jedem Kanal präsent sein muss. Ich meine, wir machen das bis auf Snapchat und TikTok, aber wir sind da sehr präsent. Aber bei uns ist das auch natürlich Teil unserer DNA und wir sind von Anfang an, in dem Moment, wo wir uns analog zusammengefunden hatten, schon vor mehreren Jahren, hatte ich direkt auch schon damals noch eine Facebook-Gruppe gegründet. Dann waren wir relativ schnell auf Twitter, weil Twitter ein tolles Live-Medium ist für Veranstaltungen. Aber wenn ich noch am Anfang stehe mit Community, dann würde ich mich total auf einen Kanal fokussieren und da versuchen, alle drauf zu lenken. Also wirklich zu gucken, dass ich dann alle, die ich erreichen will, auf Instagram zusammenfinde oder dass ich die auf LinkedIn sozusagen zusammenbringe und dann eben darüber die Inhalte zu spielen und die Community selber A zu Wort kommen zu lassen und die Menschen, die in der Community sind, sichtbar werden zu lassen. Und das ist für mich Community Building.
Ja. Das geht ja nun auch sehr einher mit dem Thema natürlich Female Empowerment, ne, um das so einmal nochmal zu deuten. Du hast gerade schon gesagt, Männer sind trotzdem absolut Teil dessen. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe auch meinen Freund tatsächlich einmal mit zu einem Event genommen, der fand es auch sehr angenehm. Also das ist sozusagen, jetzt sage ich mal, wirklich kein geschlossener Kreis, der sich eben auf diese Gruppe fokussiert. Es gibt natürlich jetzt auch viele Stimmen, gerade auf LinkedIn so, positionieren sich ja gerade auch viele Frauen und viele distanzieren sich auch ganz klar. Es gab einen LinkedIn-Beitrag von Celine Flores-Villas, der hieß Fuck Female Empowerment, was natürlich klar eine wundervolle Clickbaiting-Headline war. Und sie hat im Endeffekt erklärt, nein, natürlich ist ihr das Thema sehr wichtig, aber sie will nicht in diese Schublade gesteckt werden. Ne? Begegnet ihr das auch öfter mal, dass ihr das vielleicht auch noch so ein bisschen noch mehr rechtfertigen müsst, dass ihr diesen Begriff verwendet oder das als etwas Relevantes erachtet?
Also ich finde es immer schwierig, wenn man das als Schublade bezeichnet, weil ich bin super gern in dieser Schublade. Ja. Weil am Ende des Tages, wenn ich es nicht mache, wer soll es machen? Also wenn ich nicht Feministin bin und die Fahne hochhalte für unser Geschlecht und dafür kämpfe, dass es nicht mehr diese Stereotype gibt, das habe ich vor kurzem in einem Zeitinterview gesagt, dass wenn Frauen High Heels tragen, es immer noch diese Denkweise gibt, dass dann das Gehirn schrumpft oder dass wenn wir roten Lippenstift tragen in der Businesswelt, dass wir nicht für ernst genommen werden und uns die Frage gestellt wird, ob wir das Catering bringen können. Und diese Vorurteile gibt es und die werden hundertprozentig jeder Frau da draußen begegnen. Und daher finde ich, das dann als Schublade zu deklarieren, ein bisschen zu einfach gesprochen vor dem Hintergrund dessen, man muss auch immer gucken, dass man nicht in so eine privilegierte Situation reinkommt. Weil ich würde sagen, du und ich, uns geht es höchstwahrscheinlich ganz gut. Wir haben ein gutes Netzwerk, gutes Umfeld, wir haben einen spannenden Job. Also ich kann das zumindest für das sagen, was ich mache. Ich habe hart dafür gearbeitet, dass ich da bin, wo ich bin. Aber ich weiß auch das sehr zu schätzen, weil ich aus einem Elternhaus komme, das mir überhaupt nichts finanziell bieten konnte. Und es gibt viele Frauen, die werden nicht gesehen, die sind nicht sichtbar und die können auch ihre Stimme nicht zeigen. Und daher finde ich es so wichtig, dass es Frauen gibt, die die Fahne hochhalten und die wirklich Feministinnen sind. Und ob sie jetzt lauter sind, das ist das, was ich vorhin kurz angedeutet habe. Ich bin auch kein Fan davon, wenn man ständig irgendwie Männerbashing macht und alte weiße Männer irgendwie die Fotos immer rauf und runter jagt auf Social Media, zumal ich auch nicht glaube, dass es uns weiterbringt. Aber am Ende des Tages, ich sehe immer das große Ganze. Sozusagen, ich bin ein Teil einer Bewegung. Ich bin ja nicht die Bewegung selber. So. Und das heißt, ich kann meinen Beitrag dazu leisten. Und daher gebe ich immer allen mit, einfach selber zu überlegen, provoziere ich jetzt, um irgendwie eine gute Headline sozusagen auf die Beine zu stellen und so wie du es gesagt hast, Clickbaiting zu machen. Oder überlege ich mir, dass ich vielleicht etwas privilegierter bin als andere und frage mich, was kann ich zurückgeben? Und ich habe mir irgendwann geschworen, das werde ich nie vergessen, als Berufsanfängerin habe ich für mich wirklich so einen Pakt geschlossen, weil ich wusste, wie hart es für mich damals war, an in ein Netzwerk zu kommen, an Positionen zu kommen und meinen ersten Job zu bekommen. Da habe ich wirklich so für gekämpft und ich habe so wahnsinnig viele Absagen von Menschen bekommen, die sich im Übrigen heute jetzt natürlich melden. Ja. So, und da habe ich mir geschworen, dass wenn ich irgendwann mal in der Position bin, anderen Menschen Scheinwerferlicht zu geben, anderen Frauen dabei zu helfen, dass sie so sein können, wie sie sein wollen, dann werde ich das machen. Und das muss nicht jeder machen, das ist mir klar, aber jeder kann es machen. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist für mich Empowerment. Es gibt ja übrigens auch keine deutsche Übersetzung für Empowerment. Das ist ja ganz spannend, ja. Das ist sozusagen was, was wir in Deutschland gar nicht gewohnt sind, dieses Bestärken von anderen. Ja, geht es mal geschlechterübergreifend und Bestärken von anderen Geschichten. Und das ist die DNA dessen, was ich mit GDW mache, aber natürlich auch jetzt dessen, was ich mit dem Buch vorantreiben will, da wirklich eine Bewegung anzustoßen und Menschen mitzugeben, okay, positionier dich, bevor es andere für dich tun.
Ja, Amen erstmal, wundervoll. genau, und zu dem Buch würde ich mich jetzt auch eben nochmal gerne tiefer gehen, einmal austauschen, weil ich erstmal den Punkt spannend finde, du hast klar erstmal die Netzwerkbibel geschrieben, das war dein erstes Buch, macht ja total Sinn, du hast sozusagen ein großes Netzwerk und ermöglichst auch anderen Zugang zu diesen, hast Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Warum war jetzt dieses Thema Sichtbarkeit, und das fand ich auch sehr spannend, Personal Branding steht ja gar nicht auf deinem Cover, also dieses Thema Sichtbarkeit, dann eben doch so relevant für dich, dass du gesagt hast, ja, das ist mein Thema für das zweite Buch und für eine Bewegung sogar, wie du es jetzt gesagt hast. Was steckt da drin für dich?
Ich finde ja, dass Netzwerken und Sichtbarkeit total zusammengehören. Und ich habe es ja auch schon in der Netzwerkbibel hier und da auch thematisiert, ob es jetzt darum ging, welchen Kanal finde ich für mich, aber auch welches Thema kann ich irgendwo für mich rausfiltern, mit dem ich mich dann identifizieren kann. Und stellte fest, dass im Laufe der Zeit, dass ganz viele Menschen mich immer darauf angesprochen haben, auf das Thema Positionierung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Sichtbarkeit der Netzwerk multipliziert, ist ja klar, weil wenn du auf einmal sichtbar bist, egal ob intern oder extern, in einem Unternehmen, wirst du für deine Leistungen gesehen und für das, was du kannst. Ich sage immer, es gibt so viele Menschen da draußen, die echt einen tollen Job machen, aber die siehst du nicht. Und natürlich kann man jetzt die Gesamtdiskussion einsteigen, zu sagen, okay, das ist als Gesellschaft unsere Aufgabe, diese Menschen sichtbar zu machen. Natürlich ist es das. Das ist eine wahnsinnig schöne und romantische Vorstellung, keine Frage. Aber die Wahrheit und die Realität ist eine andere. So am Ende des Tages muss ich selber gucken, was habe ich in der Hand, auch was meine Karriere und meine berufliche Laufbahn betrifft. Und das sind zwei Dinge. Das erste Ding ist das Netzwerken, dass ich eben darauf achte, dass ich mir ein gutes Netzwerk zusammenstelle und immer auch zurückgebe, wenn ich es dann kann. Und das zweite ist, dass ich eben meine Geschichte selber besetzen kann, bevor es andere für mich tun. Und dazu gehört, nicht nur die digitalen Kanäle zu bedienen und Artikel zu veröffentlichen oder Postings zu teilen, sondern es fängt ganz normal im Analogen an, dass ich anderen Menschen beim Mittagessen erzähle, was ich für ein Projekt auf die Beine gestellt habe. Und zwar ich. Also wofür war ich verantwortlich und was kann ich richtig gut und wo können Menschen mal auf mich zukommen, wenn sie Expertise oder Hilfe brauchen? Also ich muss aktiv anfangen, darüber zu sprechen, was ich kann. Mein Lieblingsbeispiel ist, vor mehreren Jahren, als ich am Anfang stand und noch gar nicht so visibel war, auch gerade was die Artikel, die du vorhin zitiert hast, betrifft, wie bin ich zu diesen Artikeln gekommen? Das war mitnichten so, dass ich darauf angesprochen worden bin, ob ich gerne einen Artikel veröffentlichen will. Das war andersrum. Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen. Und immer wenn Leute gesagt haben, ja, wir suchen jemanden, der über Social Media schreiben kann, dann habe ich gesagt, ja, ich kenne jemanden, nämlich mich. Und natürlich kam ich mir blöd vor, weil ich immer dachte, das kann doch nicht sein, dass die das nicht sehen, dass ich auch in dem Thema aktiv bin. Und das, warum fragen die mich nie? Und dann ist mir aufgefallen, das meinen die nicht böse, sondern ich habe offensichtlich vorher nicht so oft darüber geredet, dass sie mich auf dem Zettel haben. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass sie mich auf dem Zettel haben. Und darum geht es eben beim Thema Positionierung. Und daher ist mir das Wort Positionierung und auch Sichtbarkeit so wichtig, weil es für mich noch einen Schritt weiter geht als Personal Branding. Bei Personal Branding hat man natürlich sehr dieses Marketing-Konstrukt drumherum. Ja. Und bei Positionierung, das hat für mich was Politisches auch. Ja, es geht um gesellschaftspolitische Themen, Teil von Debatten zu sein, Haltung zu zeigen, Werte zu zeigen und sich zu überlegen, was sind eigentlich meine Werte und wofür stehe ich ein? Und daher ist es für mich so eine Lebensaufgabe, und das Buch ist ja genauso aufgemacht mit den einzelnen Challenges, wo du eben auch gucken kannst, dass du dich selber überprüfst, ob du an welchem Punkt deiner beruflichen Laufbahn du bist und wo du eben vielleicht noch einige Dinge anders lenken kannst.
Ja, ich habe mich gefragt, wie die erste Resonanz auf deine Position oder auch dieses Buch ist, die du jetzt gerade so raushören kannst. Du hast schon super viele Interviews gegeben, hast es auch gerade gesagt, sowohl in klassischen Medien als auch kleinen Nischen-Podcasts und so weiter. Ist man dem Thema generell sehr offen jetzt gerade gegenüber? Weil bei uns in der Marketingwelt, klar, wird das schon jetzt seit vielen Jahren fast diskutiert. Es ist ein Begriff, der klar ist. Man hat auch nicht ganz so viele Berührungsängste mit dem Thema Branding und so weiter. Man kann das vielleicht differenziert betrachten. Aber wie du gerade eben schon angedeutet hast, ist das natürlich in Deutschland mit diesen ganzen Selbstdarstellungsangst vielleicht auch so ein bisschen verbunden, immer ja, ein schwieriges Thema. Was würdest du sagen, ist so dein erstes Fazit? Offenheit oder eher Skepsis?
Ich würde sagen, eine gesunde Skepsis. Mhm. Es ist durchaus so, dass wir in Deutschland nicht das Land sind, das Personenkult lebt. Wir sind es nicht gewohnt, Menschen nach vorne zu stellen und sie zu zelebrieren dafür, dass sie Persönlichkeiten sind oder sie sich zu welchen entwickelt haben. Und damit tun wir uns unglaublich schwer, weil natürlich der Vorwurf immer nahe liegt, ach, jetzt inszenieren die sich. Aber ich habe irgendwann auch in einem Interview gesagt, also ich finde zum Beispiel Inszenierung per se nicht schlimm. Ja, also ich würde sogar behaupten, wenn sich mehr Menschen auf eine gute Art und Weise inszenieren würden mit guten, positiven Themen, dann hätten wir, glaube ich, auch eine ganz andere politische Debatte, weil diese Menschen sichtbar wären und weil sie ihre Stimme erheben würden. Wir sehen ja immer die negativen Beispiele, weil sie halt besonders laut sind und weil sie den öffentlichen Diskurs einnehmen. Und das ist etwas, was mir eben so wichtig ist, aufzuzeigen, dass es bei Personal Branding nicht um diese Überinszenierung, sondern um Positionierung geht. Und es ist natürlich ein schmaler Grat, weil du musst dir genau überlegen, was ist die Message bei deinen Postings, was willst du wirklich rüberbringen, wie willst du interagieren, wie willst du wahrgenommen werden. Und am Ende des Tages wird es immer Menschen geben, das kenne ich auch bei mir selber, die dann sagen, ach, das ist doch reine Inszenierung. Ja gut, dann ist es so, aber ich kann auch und will auch nicht jeden überzeugen. Aber die, die ich überzeugen kann und die, die ich mitnehmen und mitreißen kann für Themen, ist doch großartig, wenn ich das über meine eigene Sichtbarkeit machen kann. Wenn ich nicht sichtbar wäre, würde das nicht klappen. Insofern glaube ich, dass es immer mehr auch positive Beispiele gibt, im Übrigen gerade auch von Frauen, die wirklich sehr sichtbar, sehr visibel sind und für ihre Themen einstehen und auf eine sehr, wie ich finde, kompetente, kluge Art und Weise, die überhaupt nicht das Thema Überinszenierung in den Vordergrund stellen, sondern sich sehr stark über die Themen positionieren. Und das gibt der Debatte, finde ich, eine neue Richtung und es tut der Debatte auch unglaublich gut.
Ja, da ist es super spannend. Man ist ja immer schnell dabei zu sagen, dass es Männern generell leichter fällt, sich zu zeigen, zu präsentieren, über ihre Erfolge zu sprechen oder einfach über das, was ihnen wichtig ist, ne? Und Frauen dann eher so den richtigen Moment abpassen oder eher warten, bis sie wirklich was ganz, ganz Tolles gemacht haben, bevor sie anfangen, vielleicht rauszugehen. Ist es etwas, was du auch beobachtest und dann vielleicht auch tatsächlich auch nochmal ein Grund, dass du Personal Branding oder Sichtbarkeit als Hebel für Female Empowerment vielleicht auch identifiziert hast, was dann eben gerade Frauen helfen kann, auch das besonders gut oder noch besser zu machen, um weiterzukommen?
Ich finde halt in der Debatte rund um eine vielfältigere Wirtschaft braucht es alle Perspektiven. Und da sind vor allem die weiblichen Perspektiven auch gefragt. Das bedeutet, wenn wir sie nicht hören, wenn wir sie nicht sehen und wenn sie nicht Teil der Debatte sind, wenn sie nicht am Entscheidungstisch mitsitzen, dann können wir es nicht hinbekommen, dass wir als Wirtschaft, als Gesellschaft wirklich Diversity and Inclusion leben. Weil wenn du die Perspektiven nicht siehst und auch nicht deren Erfahrungswerte mit einfließen lassen kannst, wie willst du dann wirklich Innovation auch prägen innerhalb von der Wirtschaft? Und wir wissen hoffentlich mittlerweile alle, dass Diversity der Treiber für Innovation ist. Und daher sehe ich das durchaus schon, dass Frauen häufig im öffentlichen Diskurs nicht stattfinden. Also man hat das zum Beispiel jetzt gesehen in der Debatte rund um die Virologen in Deutschland, ja, wo es irgendwie immer dieselben gab, die man gesehen hat. Ich habe jetzt heute gesehen, dass Herr Drosten sozusagen Verstärkung von einer weiblichen Expertin bekommt im NDR-Podcast, was ich großartig finde, was ich auch ein wichtiges Zeichen finde. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder wenn du so Talkshows siehst mit Politikerrunden, denkst du auch manchmal, okay, da sind irgendwie 80% Männer, und wo sind da am Ende des Tages die Frauenstimmen so? Und das ist etwas, wo ich auch gesagt habe, okay, was kann ich auch hier wieder, was kann ich mit GDW machen? Und deswegen ist ein Baustein von GDW Sichtbarkeit. Deswegen haben wir den Digital Female Leader Award ins Leben gerufen, wo wir Frauen auszeichnen und sie auf die Bühne heben, die Digitalisierungsprojekte gestalten. Und deswegen nutzen wir auch so sehr stark und massiv die Social-Media-Kanäle. Und daher zurück zu der Frage, ist es natürlich auch wichtig, dass auf der einen Seite wir immer darauf achten, wie Podiumsdiskussion zusammengesetzt ist. Also ist das so, dass wirklich das möglichst divers und vielfältig zusammengestellt ist, aber natürlich bis hin zu der Frage Vorstände, Aufsichtsratsposten, Aufsichtsräte. Und dann natürlich auch der zweite Punkt, das ist das, wo die individuelle Perspektive wieder reinkommt. Also was können wir selber auch tun? Und ich hatte heute Morgen dazu tatsächlich was auf Instagram gepostet, dass ich finde, dass wir selber zum Beispiel uns gegenseitig als Frauen vorschlagen können. Das ist ja etwas, was wir in der Hand haben. Wenn ich wo nicht kann, warum sage ich dann einfach ab und ohne jemand anderen vorzuschlagen? Ich schlage immer 3 weitere Frauen vor. Ja, weil ich dann immer denke, okay, das habe ich in der Hand. Und genauso, wenn das sozusagen jede von uns machen würde, glaubt mir, dann würde es wahnsinnig schnell gehen, dass mehr Frauen sichtbar sind.
Mhm. Ja, ich habe auch manchmal überlegt, ob Sichtbarkeit sogar manchmal gleichzusetzen ist mit Präsenz, so diesem, ich bin da und ich bin auch verfügbar. Ne? Natürlich ist das nicht immer möglich, wie du gerade gesagt hast, man kann nicht auf jeder Bühne stehen und so, aber ich glaube, je mehr Leute tatsächlich rausgehen und dann eben auch mal nicht absagen und auf eine Bühne gehen, auch wenn sie vielleicht so, ich weiß auch nicht, noch ein paar Ängste haben oder so, je mehr, desto besser. Ne? Und irgendwann ja, ist es dann tatsächlich wie ein Netzwerkeffekt und dieses hebe andere Frauen mit hoch oder nimm sie mit und lass auch sie scheinen oder so. Das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was wir uns alle noch mehr zu Herzen nehmen können an jeder Stelle.
Es tut nicht weh, im Gegenteil, es tut gut, es macht Spaß. Ich finde es auch toll, wie gesagt, wenn du an dem Punkt bist, wo du eben auch was zurückgeben kannst. Und ich mache das nicht nur deswegen, weil es meine Profession mit GDW ist, sondern weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass wir alle irgendwo aufgrund eines tieferen Sinns da sind und nicht selbstreferenziell, weil es irgendwie immer um uns geht, sondern weil es darum geht, eben an einem bestimmten Punkt auch etwas zurückzugeben. Und das kann man sehr, indem man auch andere Frauen eben vorschlägt.
Ja, und damit können wir vielleicht auch so echt schon mal so in so ein paar Praxistipps gehen. Du hast es ja wirklich in dem Buch super schön mit so einer direkten Ansprache auch tatsächlich formuliert, aufgebaut, sodass du einen wirklich so mit durch so einen Funnel führst quasi, wie man zu seiner eigenen Personal Brand kommt. Kannst du mal so ein bisschen anskizzieren, was sind so die wichtigsten Steps? Weil ich habe beim Durchlesen gemerkt, es ist ja wirklich auch sehr viel Arbeit erstmal mit einem selber. Es geht eigentlich gar nicht um dieses, geh jetzt raus und das sind deine Kanäle, sondern schau erstmal nach innen und identifiziere eben so das, was dich ausmacht oder was auch überhaupt dein Zweck ist. Ne?
Total. Also es fängt eigentlich ganz spröde und analog an. Also wirklich so, wie du es gesagt hast, bei dir selber und einfach mal zu überlegen, was sind so Talente, Fähigkeiten, die ich mitbringe und mit was werde ich denn schon wahrgenommen? Und dazu kann man sein Umfeld wirklich heranziehen und Menschen fragen, mit denen man schon länger arbeitet. Nicht unbedingt Familie und Freunde, weil die so ein bisschen biased sind, aber Kolleginnen und Kollegen, die einen eben übers Berufliche kennen und die zu fragen, wie nimmst du mich denn wahr? Bin ich wirklich so ein Organisationstalent, wie ich mir das gerade denke? Oder gibt es ein anderes Talent, das du mit mir identifizierst? Und da werden Dinge rauskommen, die zum Teil ganz überraschend sind, aber auch Dinge, die ganz gut zu der Eigenwahrnehmung passen. Und das, was sozusagen rauskommt, also was sowohl Eigen- als auch Fremdwahrnehmung ist, beschreibe ich ja auch in dem Buch als so diesen Markenkern in Anführungszeichen. Das ist wirklich etwas, was dich dann ausmacht, weil eben beide Bilder zusammenpassen. Und dann geht es einen Schritt weiter, sich erstmal Gedanken zu machen auf dieser Skala von Talente, Fähigkeiten. Vielleicht resultiert aus diesen Dingen ein Thema, für das du dich einsetzen willst. Also vielleicht sagst du, okay, ich bin nicht nur kommunikativ begabt, sondern ich bin auch in der Kommunikationsbranche und mir ist es ein Herzensanliegen, die Kommunikationsbranche zu revolutionieren, weil ich auch das Thema Digitalisierung da reinbringen will, weil ich das Thema Social Media dort besetzen will und. Und dafür kann ich mich dann sehr bewusst entscheiden und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, geht es natürlich einen Schritt weiter zu überlegen, gut, jetzt habe ich ein Thema, aber was ist eigentlich meine These zu dem Thema? Also es hilft jetzt nichts, irgendwie zu sagen, ja gut, Kommunikation ist wichtig und wird wichtiger denn je. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber was macht eben gutes Personal Branding auch? Deswegen heißt es Personal Branding, ist die eigenen Erfahrungswerte zu teilen, Anekdoten zu teilen, immer up to date zu sein, was die Diskussion meines Themenbereichs betrifft. Also viel zu lesen. Ich lese unglaublich viele auch Studien, Zahlen, Daten, Fakten, damit ich einfach immer wieder abgleichen kann, passt das, was ich mir so überlege, was ich auch in der Praxis erfahre, passt das zu wissenschaftlichen Erkenntnissen oder vielleicht auch nicht? Und der letzte Schritt ist dann erst die Kommunikation auf Social Media. Also das war bei mir, bei meiner persönlichen Reise genauso. Ganz zum Schluss stand Social Media. Ich war natürlich schon angemeldet, aber ich habe nie aktiv gepostet oder aktiv Dinge geteilt. Und das vergessen viele, weil es genauso, wie du kurz angedeutet hast, die meisten fangen beim letzten Schritt an, melden sich an aus so einem Aktionismus heraus und denken, ich muss jetzt direkt morgen 1000 Dinge posten, weil sie es bei anderen sehen, aber haben diese 3-4 Schritte davor gar nicht gemacht. Und daher ist es so wichtig, einmal in sich zu gehen und eben zu überlegen, wofür stehe ich, wie will ich wahrgenommen werden und was sind meine Themen.
Ja, und das ist dann eben auch so ein bisschen die Frage, was mache ich dann, wenn ich dann rausgehe? Ich erlebe das bei sehr vielen, die das, ich sag mal, wirklich jetzt tatsächlich vielleicht eher aus dem Aktionismus heraus betreiben, die jetzt einmal inspiriert und ignited wurden, die dann versuchen, so jeden Tag einen Post rauszuhauen, also auf Teufel komm raus. Und das ist etwas, was ich bei dir rausgelesen habe, jetzt auch nicht unbedingt deine Empfehlung, sondern sich wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, strategisch zu überlegen, was sind meine Punkte, Argumente, Thesen, meine Meinung und Haltung und eigentlich immer nur was mit einem tatsächlichen Inhalt und Sinn zu posten und nicht einfach nur, um es rauszuhauen und den Algorithmus zu füttern, sozusagen. Ist das richtig?
Ja, absolut. Und die Frequenz ist für mich gar nicht so ausschlaggebend. Für mich ist es eher die Konsistenz. Also wirklich konsistent im Themensetting zu sein. Und es bedeutet nicht, dass ich eben jeden Tag poste, sondern es bedeutet, dass ich mir genau überlege, was sind die Themen, die ich wirklich behandeln möchte, für die ich stehe und die dann auch auf meinem jeweiligen Kanal Platz haben sollten. Natürlich kann dabei auch herauskommen, dass ich sehr aktiv bin, wenn ich wirklich, auch ehrlich gesagt, ist ja auch eine Zeitfrage, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber es sollte nicht am Anfang stehen, die Zahl der Postings, sondern wirklich der Inhalt. Und darüber entscheidet sich dann auch, wie stark du eben aktiv bist und in welcher Form du auch aktiv bist.
Dabei... Also du hast gerade schon die Zeit angesprochen, das fand ich gerade auch nochmal sehr wichtig. Ich habe das selber bei mir gemerkt, ich bin ab irgendeinem Punkt gar nicht mehr zurande gekommen. Klar, ich mache auch einen Podcast, der hat natürlich sehr viel Zeit gefressen in der Produktion, Vorbereitung, Gästeauswahl und so weiter. Aber ich merke, dass auch ein Instagram-Post mal nicht eben in 2 Minuten gemacht ist, sondern wenn man da wirklich Herzblut reinsteckt, wenn es ein Gehalt haben soll sozusagen, ne, kann man sich da sehr verlieren.
Stunden. Ja, ich auch. Ich saß schon Stunden an einem blöden Instagram-Post und ihr glaubt es nicht, es führte schon zu jeglichem Ehestreit. Weil ich dann irgendwie schon angefangen habe, meinem Mann das vorzulesen und er so, ich kann es nicht mehr hören, jetzt geh damit raus oder lass es. Ja. Hör doch auf, mir jeden Satz und jedes Kommata jetzt irgendwie vorzulesen. Aber gerade natürlich am Anfang, wenn du dich so unwohl fühlst und wenn du dann natürlich mit einer Passion dabei willst und irgendwann auch natürlich merkst, dass ein paar Leute das sich irgendwie angucken, achtest du natürlich umso stärker darauf. Aber auch hier kann ich nur sagen, okay, nicht schnacken, sondern machen am Ende des Tages, weil wenn du dann ewig lang haderst und reflektierst, dann ist irgendwo das Momentum auch abgefahren und das kennen wir auch. Da bastelst du ewig lang an einem Tweet, Post, was auch immer und denkst du, jetzt feuer ich raus. Und dann reagiert kein Mensch darauf. Und wenn du nebenbei irgendwie an der Bushalte stehend Kaffeebecher in der einen Hand, das Handy an der anderen und mal eben schnell irgendwie twitterst, weil dich irgendwas emotional berührt, das ist auf einmal so massive Reichweite und nimmt ganz viele ein. Also es ist auch so unwegbar.
Ja? Total. Es ist super crazy. Ich glaube, mein erfolgreichster LinkedIn-Beitrag, den habe ich in 5 Minuten tatsächlich geschrieben oder 10. Und der ist auf einmal, ich hätte das niemals gedacht, so durch die Decke gegangen, dass ich mir dachte, ja, okay, warum überhaupt immer diese Stunden, ne, die du in manche andere Beiträge investierst. Aber ich glaube auch, dass so eine gesunde Balance und Struktur da wichtig ist. Natürlich soll es jetzt nicht einfach carelessly die ganze Zeit so rausgehauen werden, dass man sieht, dass du das nebenbei gemacht hast und es dir eigentlich gar nicht so wichtig war, aber eben auch nicht zu verkopft dabei sein, was manchmal auch schwer ist. Also ich habe da manchmal diesen gesunden, ungesunden Perfektionismus schon dran, gerade wenn man, wenn einem das wichtig ist, dann ist es manchmal umso schlimmer.
Aber es ist menschlich, würde ich sagen. Voll. Das ist ja das Schöne.
Was würdest du sagen, wie Personal Branding für Leute, die in einem Angestelltenverhältnis sind, funktionieren kann? Das höre ich sehr häufig. Ich habe das selber, also ich arbeite in einer Agentur und da ist es auf jeden Fall mittlerweile auch ein Thema so für den Arbeitgeber geworden. Ne? Der hat das halt auch gesehen und dann ist so die Frage, okay, wie viel identifiziert man sich tatsächlich da draußen auch mit seinem Arbeitgeber? Tritt man als Vertreter, als Botschafter dessen auf? Macht man das vielleicht komplett losgelöst und schafft es, das so am Rande vielleicht zu verheiraten? Was erlebst du da auch in deinem Netzwerk, wie Leute damit umgehen, die jetzt eben nicht ihr eigenes Unternehmen haben, auf das das dann alles einzahlen kann?
Ich glaube, auch hier nochmal ist es extrem wichtig, selber Agenda-Setter zu sein und selber zu bestimmen, inwieweit du involviert bist in die Abläufe bei dir im Unternehmen und diese auch gerne nach außen transportieren willst. Oder ob du sagst, nee, Moment mal, ich als Alina bin eben auch ein Individuum und unabhängig meines Arbeitgebers möchte ich gern diese Seite sehr stark auch auf Social Media zeigen. Ich würde immer raten, Themen zu finden, die jeden Job überdauern. Ganz einfach, weil ich ein Fan von Unabhängigkeit bin. Und natürlich wollen wir alle immer fleißig bei dem Unternehmen bleiben, bei dem wir angefangen haben. Das habe ich mir auch immer gedacht. Und ich habe auch immer super gerne in den Jobs gearbeitet, in denen ich war. Aber am Ende des Tages, finde ich, macht gute Positionierung ja auch aus, dass du auch das Unternehmen mitprägst und mitgestaltest, auch mit deinen Themen. Und ehrlich gesagt, jeder Arbeitgeber, ich bin es ja jetzt selber auch, hat ja auch davon was. Also es ist doch großartig zu sehen, wenn das eigene Team, wenn die eigenen Leute selbst auch eine Stimme haben. Es muss ja auch nicht unbedingt immer auf Social Media sein. Es kann ja auch irgendwie in Aktionen, in Meetings sein oder in Kampagnen, die man gemeinsam auf die Beine stellt, wo man merkt, mein Gegenüber bringt auch eine eigene Perspektive mit, weil das Gegenüber eben tatsächlich auch in den Themen fit ist und sich damit beschäftigt hat, also wirklich diesen analogen Prozess schon für sich selber durchgemacht hat. Und daher würde ich immer raten, was mir geholfen hat, auch gerade als ich noch angestellt war, ich habe immer geguckt, wie machen es andere? Also wie machen es andere, die auch angestellt sind, was posten die nicht? Ich habe mir gute wie schlechte Vorbilder gesucht, viel von denen abgeguckt, einiges nicht abgeguckt und habe eben geguckt, was ist so für mich ein Kompass, mit dem ich sozusagen gehen kann an der Stelle. Aber mein größter Tipp wäre eben, Themen zu finden, die jeden Job überdauern, weil wir leben ehrlicherweise auch in unsicheren Zeiten. Also man weiß es immer nicht. Aktuell sind viele auch in so einer Reflexionsphase zu überlegen, ist der Job eigentlich noch der, den ich eigentlich immer machen wollte oder will ich mich vielleicht verändern? Und da ist es eben wichtig, Themen zu haben, die branchenübergreifend oder sagen wir so jobübergreifend an der Stelle funktionieren.
Ja, ich war im Juli auf einer Panel-Diskussion von DER, das ist auch ein Frauennetzwerk aus Berlin und die haben ihre Diskussion überschrieben mit dem Titel Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Und das hat das sehr getroffen für mich, weil ich auch dachte, genau, wir gerade jetzt in der Krisenzeit kann alles passieren. Ne? Auch jeder Job, der vielleicht gerade noch sicher war, ist es morgen vielleicht nicht mehr, wer weiß. Und ich kann es auf jeden Fall bestätigen, wenn man dieses Netzwerk hat, diese Positionierung abseits vom Job, dann hat man weniger Sorgen sozusagen, weniger Angst. Man denkt so, okay, auch wenn morgen was passiert, was ich vielleicht nicht unbedingt will, ich habe da etwas, worauf ich mich verlassen kann oder worauf ich zurückgreifen kann am Ende, ne? So einen Wert noch neben meinem Job.
Total. Und weil ich Leute eben auch schon kennen. Genau. Also in dem Moment, wo du dann natürlich in eine Krisensituation kommst, wo du darauf angewiesen bist, dass Leute schon mal von dir gehört, gelesen haben, dass sie vor allem gesehen haben, was du auf die Beine stellst, macht es dir einfacher, dich für den nächsten Job zu bewerben oder tatsächlich eines Tages in die Selbstständigkeit zu gehen. Und daher ist es für mich auch eine gute Vorbereitung auf Krisensituationen. Es ist ein Instrument, um wirklich ja Sicherheit zu generieren, aber um auch dieses Urvertrauen für Krisensituationen hinzubekommen.
Ja. Zum Abschluss würde mich ein bisschen interessieren, wie du auf die Influencer-Welt blickst und auch auf diesen Begriff Influencer. Also hier im Podcast definieren wir diesen Begriff sehr, sehr breit. Ne? Es sind im Grunde alle Menschen, die eine positive oder eine negative Wirkung erzielen können, wie auch immer. Und das ist im Grunde jeder von uns. Und dafür stehst du ja im Grunde auch, so die Individuen, die einzelne Person zu empowern und ihnen die Kraft zu geben oder aufzuzeigen, wie sie die entfalten können. Aber wenn wir jetzt nur mal den Begriff Influencer sehen, würdest du dich selber zum Beispiel auch als Influencer bezeichnen oder siehst du da eher eine Abgrenzung, weil es doch noch ein anderes Feld für dich ist?
Also ich wundere mich ja immer, dass Leute auch bei diesem Begriff, ähnlich wie bei Personal Branding, Hautausschlag bekommen. Ja. Das ist ja wirklich so. Und ich werde auch häufig als Influencerin bezeichnet. Also jetzt vor kurzem wieder in einem großen Artikel bei Kress, wo es hieß, die Digital-Influencerin. Und dann denke ich mir so, hey, das ist doch cool, wenn ich irgendwie Leute damit erreiche, was ich mache. Und natürlich gibt es die Negativbeispiele, ehrlich gesagt gibt es die aber auch unter Pressesprechern und Pressesprecherinnen. So, und da regt sich auch niemand irgendwie drüber auf. Und ich glaube, wir müssen auch einfach diesen Begriff neu definieren und für uns auch in unseren Köpfen neu definieren. Grundsätzlich sage ich immer, wenn es mehr, es gibt ja jetzt diesen neuen Begriff Sinfluencer, ja, also wenn es mehr Influencer und Influencerinnen gäbe, die ihre Reichweite auch für Politisches nutzen. Ich hatte vor kurzem ein ganz tolles Gespräch mit Diana zu Löwen,
ja,
und fand das großartig, wie sie auch ihre Transformation beschreibt von ich mache klassische Schmink-Tutorials auf YouTube hinzu, ich setze meine Stimme und meine Reichweite für die Themen rund um, zum Beispiel auch Female Empowerment ein, aber auch politische Themen, finde ich großartig. Und wenn nicht sie, wer dann? Weil sie hat den Zugang zu den ganz jungen Talenten, die danach kommen. Und dann finde ich es doch großartig, wenn sie die Fahne hochhebt für diese Themen rund um auch mehr Vielfalt, auch in der Wirtschaft. Und daher glaube ich, dass diejenigen, die Hautausschlag bei Influencer bekommen, immer einmal nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und überlegen müssen, woher kommt es? Kommt es vielleicht aus einer ganz persönlichen Aversion? Also habe ich irgendwie persönlich mal eine schlechte Erfahrung gemacht?
Ja.
Und dann muss ich, finde ich, gute Erfahrungen dagegen setzen und mir überlegen, Menschen zu folgen, die eben gerade die Social-Media-Kanäle für gesellschaftspolitische Themen nutzen. Und da wird sich eine neue Welt auftun. Und letzter Punkt, ich habe mich im Zuge meines Buches, es steht ja hinten auf dem Klappentext, dass ich sage, das Buch geht nicht nur für, sagen wir, Top-CEOs von großen Unternehmen, sondern auch für die Krankenschwester, für den Menschen im Pflegeberuf. Und ich bin eingetaucht in den letzten Monaten in die Pflege-Community auf Instagram, hatte dazu vor kurzem auch einen schönen LinkedIn-Talk mit einer Pflege-Influencerin tatsächlich, mit einer Krankenschwester. Da gibt es so viele Menschen, die mittlerweile auch die Fahne für dieses Gesundheitssystem hochleben lassen. Und das sind auch Influencer und Influencerinnen und das darf man nicht vergessen.
Ja, es wird viel breiter, glaube ich, mittlerweile wahrgenommen, Gott sei Dank, aber eben noch nicht überall. Ne? Ich glaube aber, dass wir da auch auf einem guten Weg sind und diesen Begriff definitiv neu definieren können, wenn wir alle mitarbeiten. Sehr schön. Ja, zum Schluss wird jeder gefragt, wer sind deine persönlichen Influencer? Also Leute, die eben jetzt nicht deine Freunde sind oder deine Familienmitglieder oder Bekannte, sondern welche, die du vor allem im digitalen Raum vielleicht bewunderst, siehst, die dich inspirieren und weiterbringen in deiner Arbeit oder deinem Denken.
Also ich finde ja tatsächlich so jemanden wie, also ich habe es jetzt gerade genannt, Diana zu Löwen, ja, die, sage ich mal, auch außerhalb meiner Filterbubble ist. Ne?
Genau.
Also die, klar gibt es tolle Gründerinnen, ob das eine Verena Pauster ist, eine Lea-Sophie Kramer, und die kenne ich ja auch alle persönlich sehr gut. Und ich finde die großartig, mal abgesehen davon, dass ich die beiden jetzt auch schon oft genug erwähnt habe.
Ja.
Aber ich finde, so eine Diana zu Löwen ist für mich auch jemand, die es wirklich schafft, mit ihren Themen auf so eine lockere, leichte Art, trotzdem aber sehr ernstzunehmend, Menschen zu erreichen, die ich natürlich im Leben nie erreichen würde. Und dafür muss ich sagen, bin ich ihr extrem dankbar. Das finde ich ganz, ganz großartig, was sie da an der Stelle macht. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere, ob das eine Janina Kugel ist, Ex-Siemens HR-Vorständin, die immer schon damals auch noch, als sie Vorständin war, ihre Kanäle nicht nur selber bespielt hat, sondern auch auf eine eigene Art und Weise geprägt hat. Und das kann man heute noch beobachten. Deswegen war ja mein oberstes Credo, immer mitzugeben, bitte sucht euch Themen, die jeden Job überdauern. Weil Janina verbindet man bis heute, finde ich, mit Diversity-Inclusion-Themen. Und das hat sie geschafft, wie keine andere auch in diesem Land, auch in der Wirtschaft. Und sie ist da ein absolutes Beispiel. Also wenn man so ein bisschen auch gucken will, wie Frauen auch auf ganz hohen Ebenen, aus der Vorstandsebene das machen, da ist sie, finde ich, ganz vorne mit dabei.
Mit einem Blick noch in die Zukunft. Du hast schon gesagt, du willst eine Bewegung auch daraus machen. Was können wir da also noch erwarten, was vielleicht so von dir und dem Thema Personal Branding noch kommt, um das anzuschubsen? Was bringt die Zukunft für dich und dieses Thema?
Also erstmal wird es so sein, dass wir in nächster Zeit auch seitens GDW natürlich noch mehr Persönlichkeiten nach vorne stellen werden. Wir haben eben diese beiden Formate, die ich vorhin genannt habe. Aber ich habe auch beispielsweise eine Sheroes-Kampagne initiiert, wo wir Frauen in systemrelevanten Berufen gezeigt haben. Und mein Herzensanliegen wäre es, solche Kampagnen eben auch für andere Branchen zu machen und um dieses Thema Bewegung auch weiter voranzutreiben, weil ich natürlich immer überlege, was kann ich jetzt auch über die große Plattform, die wir mittlerweile mit GDW haben, auch machen, sodass auch die Wirtschaftsunternehmen das verstehen, dass Positionierung und Sichtbarkeit tatsächlich auch für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen total wichtig ist. Und dann wird es, dazu kann ich aber noch nicht so viel sagen, im Herbst, beziehungsweise dann Winter, Ende November, war ja ursprünglich unsere Preisverleihung für den Digital Female Leader Award geplant. Kann man sich vorstellen, dass wir das nicht so realisieren können, wie es eigentlich geplant war. Kann aber nur sagen, es wird was ganz anderes Tolles geben. Und nein, es wird kein weiteres virtuelles oder hybrides Event. Ich sage immer, wir wären ja nicht GDW, wenn wir nicht schon einen Schritt weiter wären. Aber das wird auch sehr auf das Thema Bewegung einzahlen.
Sehr schön. Wir sind gespannt. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Tijen, und diese ganz tollen Einblicke. Schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war das Gespräch mit Tijen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Vielleicht kanntet ihr sie schon, vielleicht seid ihr jetzt ganz neu in diese Welt eingetaucht, inspiriert worden. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, bei einem der Netzwerk-Events der GDW einmal vorbeizuschauen, falls ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Das sind, wie wir bereits gesagt haben, an vielen Stellen wirklich ganz, ganz tolle Veranstaltungen, wo man überhaupt keine Angst haben muss, einfach mal reinzuschneiden, auch wenn man noch niemanden kennt. Schreibt mir sonst auch gerne, wenn ihr mal einen Partner braucht, der mit euch dorthin geht. Ich bin da sehr, sehr offen für, wenn ich mich nicht sowieso dort herumtreibe. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dort oder auch in der virtuellen Welt zu sehen. Schreibt uns, mir, Tijen, gerne euer Feedback auf LinkedIn, alle möglichen Fragen, die ihr habt. Bewertet diesen Podcast sehr, sehr gerne auf iTunes. Das tut ihm und der Reichweite, die er hat oder auch noch nicht hat, sehr, sehr gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.